jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Obwohl jeder vernünftig denkende Mensch Arthur Schopenhauers Zitat zustimmen würde, werden täglich Käfer aller Art zertreten, als könnte man sie mit Fingerschnippen wiederherstellen. Auf der Website des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz wird die Frage gestellt, wer oder was den Klimawandel verursacht. Die Antwort, Zitat, Hauptverursacher des Klimawandels sind die Menschen, vor allem in den Industriestaaten. Zitat Ende. Unser Planet ist verletzt, unbestritten. Die Frage lautet, kann man ihn retten? Ein afrikanisches Sprichwort sagt,
wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern.
Dem kann man nur zustimmen. Aber reicht das aus? Oder verzweifelt man bereits an der Vorstellung, dass jeden Tag rund 1,2 Millionen Lkw auf deutschen Autobahnen unterwegs sind? Hilft es, die Folgeerscheinungen von Umweltverschmutzung zu kurieren, oder wäre es besser, sie ganz zu verhindern? Müsste sich die menschliche Gesellschaft gar von Grund auf ändern?
In dem Buch Caring for the Earth wird eingeräumt, dass der sorgsame Umgang mit der Erde Werte, Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme voraussetzen würde, die sich von den meisten heutigen unterscheiden. Man müsste die Interessen des Planeten, den Interessen egoistischer Menschen voranstellen. Peter Raven, Direktor des Botanischen Gartens von Missouri, sagte befremdlich, dass wir mehr über die Mondoberfläche wissen, als über den Reichtum an Lebensformen im tropischen Regenwald. Das Time Magazine schrieb, dass es leichtsinnig ist, die Natur solchen gigantischen Experimenten zu unterziehen, wenn man die Ergebnisse nicht kennt und die möglichen Konsequenzen zu erschreckend sind, um darüber nachzudenken.
Wo fangen wir also an? Geht jeder Umweltverschmutzung eine Verschmutzung des Geistes voraus? Wirkt das Innen auf das Außen und das Außen auf das Innen? Die Interessen des Planeten, den Interessen ausbeuterischer Menschen voranzustellen, ist der erste notwendige Schritt zum Schutz der Umwelt. Wie denken junge Menschen darüber?
85% der befragten Jugendlichen finden Umwelt- und Klimaschutz wichtig. Damit zählt das Thema zu den wichtigsten Themen für junge Menschen in Deutschland. Das zeigt eine repräsentative Studie des Umweltbundesamts und des Bundesumweltministeriums, für die mehr als 1000 Jugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahren befragt worden sind. 3/4 der Befragten blicken der Studie zufolge grundsätzlich optimistisch in ihre persönliche Zukunft in etwa 20 Jahren. Für Umwelt und Klima sieht das anders aus. Hier ist nur 1/4 zuversichtlich, dass sich der Zustand von Umwelt und Klima positiv entwickelt. Die großen Herausforderungen beim Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen bewegen die jungen Menschen und belasten sie auch emotional. So berichten 88% von Trauer über menschengemachte Umweltzerstörung. 3/4 haben Angst vor den Folgen. Nicht einmal jeder 5. Deutsche meint aktuell, in einer Welt zu leben, die gut mit der Natur umgeht. Alle Altersgruppen sehen in dieser Frage ähnlich schwarz, wie der vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos erhobene Nationale Wohlstandsindex für Deutschland ergab.
Wenn der Mensch Auslöser und Problem ist, könnte die Frage lauten, was ihn antreibt. Habgier.
Wenn es darum geht, zwischen Profit und Umweltschutz zu wählen, schafft sich klingende Münze leichter Gehör. Mächtige Industrien versuchen mithilfe von Lobbys, den Umweltschutz auf ein Minimum zu beschränken oder ganz an Regierungsauflagen vorbeizukommen.
Im Gegensatz zu anderen Katastrophen entstehen Umweltprobleme schleichend. Diese Tatsache wirkt sich hinderlich auf Bemühungen aus, konzentrierte Aktionen auf die Beine zu stellen, bevor bleibender Schaden angerichtet worden ist. In dem Buch Rettung des Planeten Erde heißt es, nur wenige erkennen die Größe der möglichen Tragödie. Nach Meinung der Autoren kann unser Planet nur gerettet werden, wenn Regierungen und Industrien der Realität ins Auge sehen und mehr an langfristige, realisierbare Lösungen als an kurzfristige Vorteile denken. Ist Ich-Bezogenheit das Problem?
Lösungen zu finden, die global akzeptiert werden, ist eine gewaltige Aufgabe. Ein US-Delegierter sagte auf einem Erdgipfel frei heraus, über den amerikanischen Lebensstil gibt es nichts zu verhandeln. Wiederholt sind internationale Bemühungen um eine Verbesserung der Umwelt an den Felsen ich-bezogener staatlicher Interessen zerschellt.
Trotz all dieser fundamentalen Probleme gibt es Gründe, mit Zuversicht in die Zukunft zu sehen.
Dänemark. Kopenhagen will bis 2030 die erste CO2-neutrale Hauptstadt werden. Island. Reykjavik strebt eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe an. Schweden. In Malmö ist es das Ziel, zu 100% auf lokale und erneuerbare Energien zu bauen. Alle Energie soll aus Sonne, Wind und Wasser gewonnen werden.
Hoffnung kann uns auch die Tatsache machen, dass die Erde ungeahnte Selbstheilungskräfte hat. Die Abwehrkräfte unseres Planeten sind beeindruckend. Offensichtlich gibt es hier viel, was perfekt gemacht ist. Werfen wir einen Blick zum Wort Entropie. In der Entropie geht man davon aus, dass alles zur Unordnung neigt. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie an die berühmte unaufgeräumte Schublade denken. Gerade aufgeräumt fängt die Unordnung schon wieder an. Das könnte uns zu der Überlegung anregen, wer denn eigentlich im Universum immer wieder aufräumt.
Stellen Sie sich vor, dass der Planet Erde gerade mit Tempo 107.000 in der Stunde durch den Weltraum fliegt. Dabei dreht sich die Erde mit knapp 1700 Kilometer um die eigene Achse. Diese enorme Flug- und Umdrehungsgeschwindigkeit ist lebensnotwendig und funktioniert.
Derjenige, der all diese Perfektion geschaffen hat, kennt den Planeten Erde und uns Menschen besser als irgendjemand sonst. Deshalb hat er Vorkehrungen treffen lassen, die den Planeten Erde zum perfekten Zuhause machen. Schauen wir uns mal das Sabbatgesetz im alten Israel an. Alle 7 Jahre musste das Land komplett in Ruhe gelassen werden. Auch die Ernte war verboten. Auf 7 Sabbatjahre folgte das sogenannte Jubeljahr. Nun musste man gar 2 Jahre nacheinander alles auf der Erde ruhen lassen. Resultat: Die Erde hatte ausreichend Zeit, um sich wieder zu erholen. Und heute? Welch ein Raubbau wird mit der Erde betrieben. Der Schöpfer kündigt deshalb in der Bibel ganz klar an, dass er die vernichten wird, die die Erde zerstören. Er sichert uns zu, dass er die Ökosysteme der Erde wiederherstellt. Das Überleben unseres Planeten ist, wie der Biologe Barry Commoner richtig erkannte, gleichermaßen von der Beendigung des Krieges gegen die Natur wie von der Beendigung der Kriege zwischen uns Menschen abhängig. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen die Erdbewohner im Sinne Gottes handeln. Wozu würde das führen?
Die Bibel sagt, dass es anstelle von Lebensmittelknappheit eine Fülle an Getreide auf der Erde geben wird, gemäß Psalm 72, Vers 16.
Psalm 98, Vers 8 beschreibt, dass die Flüsse, statt an Verschmutzung zugrunde zu gehen, vor Freude in die Hände klatschen werden.
Psalm 96, Verse 11 und 12 sagt, dass die Erde jauchzen soll und das Meer tosen mit allem, was darin lebt. Der Ackerboden soll fröhlich sein, samt allem, was darauf wächst. Alle Bäume im Wald sollen jubeln.
Sieht nach einer herrlichen Zukunft aus. Die Bibel beschreibt das Resultat der Herrschaft Gottes wie folgt weiter.
Gerechtigkeit und Frieden, sie haben sich geküsst. Wahrhaftigkeit aus der Erde wird sie sprossen, und Gerechtigkeit aus den Himmeln wird sie herniederblicken. Auch wird Jehova seinerseits geben, was gut ist, und unser eigenes Land wird seinen Ertrag geben. So lesen wir es in Psalm 85, Verse 10 bis 12.
Die Bibel spricht vom Königreich Gottes, dass das alles möglich machen soll. Dann wird unser Planet für immer außer Gefahr sein. Hat Gott die Macht dazu, all das zu erreichen? Haben Sie sich jemals gefragt, warum das Wasser der Meere nur bis zu einem gewissen Punkt kommt und dann anhält?
Im Bibelbuch Hiob, Kapitel 38, Vers 11 ist zu lesen, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier enden deine stolzen Wellen.
Ist Ihnen am Frühstückstisch schon mal ein Glas Wasser umgefallen? Und selbst wenn es nur halb voll war, oh, WHO. Nicht vorzustellen, was geschehen würde, wenn die Meere keine Grenzen hätten. Aber der Schöpfer gebietet dem Meer bis hierher und nicht weiter. So groß ist seine Macht.
In Jesaja Kapitel 40, Vers 12 steht: Wer hat das Wasser in der hohlen Hand gemessen und den Himmel mit der Handspanne ausgemessen?
Wer hat das Wasser in der hohlen Hand gemessen? Wie viel Wasser gibt es eigentlich auf unserer Erde?
Die Oberfläche der Erde ist zu etwa 2/3 mit Wasser bedeckt. Alle Wasservorräte der Welt fassen insgesamt etwa 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Dabei besteht der Großteil davon allerdings aus Salzwasser, sprich rund 97,5%. Süßwasser macht also gerade einmal 2,5% der weltweiten Wasserreserven aus. Und wirklich zugänglich ist für uns Menschen nur ein sehr kleiner Teil davon, nämlich nur 0,3%. Was für Dimensionen! Übrigens, ein Kubikkilometer sind 1 Billion Liter. Nur um die 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser besser zu fassen, die er, der Schöpfer, in seiner hohlen Hand hält.
Bei Gott geschieht alles perfekt und mit großer Ruhe. Schon beim Tempelbau im alten Israel war keinerlei Lärm zu hören.
1. Könige Kapitel 6, Vers 7 sagt, dass das Haus aus Steinen errichtet wurde, die man bereits im Steinbruch fertig behauen hatte.
Deshalb war im und am Haus Gottes während des Baus des Tempels kein Hammer, keine Axt und auch sonst kein Werkzeug zu hören. Was für ein angenehmer Gedanke. Warum der Schöpfer des Himmels und der Erde Dinge wie Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung überhaupt zulässt, wenn er doch die Macht dazu hat, sie zu beenden, ist ein Thema für eine weitere Sendung oder eines, das Ihnen jeder Zeuge Jehovas gern persönlich beantworten kann. Schauen wir am Schluss der Sendung mit Jesaja Kapitel 14, Vers 7 in die Zukunft. Dort steht:
Die ganze Erde hat jetzt Ruhe, ist frei von Ruhestörung. Die Menschen jubeln vor Freude.
Die ganze Erde hat jetzt Ruhe. Das ist das Versprechen der Bibel.
Weitere Informationen rund um die Schöpfung finden Sie auf unserer Website jw.org.
Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Mit erfrischenden Gedanken an eine jubelnde Erde und glückliche, zufriedene Menschen wünschen wir Ihnen einen erholsamen Sonntag.